Hallo und herzlich willkommen zu Potenzial Talk, dem Podcast von Tanja Degner. In dieser Episode geht es um Hypnose und die Frage, wie kannst du dein Mindset verändern? Und zu diesem Thema habe ich heute Horst-Peter Fink im Gespräch. Hallo Horst, ich begrüße dich ganz herzlich.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Tanja.
Ich möchte an dieser Stelle einleiten mit der Frage, was ist eigentlich sowas wie deine Arbeit und vor allen Dingen auch, vielleicht magst du selber etwas über dich und deinen momentanen Schwerpunkt auch erzählen.
Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin seit über 20 Jahren mit der Hypnose am Start, bin also Heilpraktiker für Psychotherapie, habe eine ganze Menge an therapeutischen Ausbildungen absolviert hinter mir und bin dann aber bei der Hypnose hängen geblieben. Hypnose ist für mich eine der effektivsten und vielleicht auch schnellsten Ansätze, um tiefgreifende Veränderungen hervorzurufen und um die auch dann länger bleibend zu verankern. Also man kann ja schnell eine Veränderung hervorrufen, die dann aber mit der Zeit sich ausschleicht, wegfällt, verschwindet. Und bei der Hypnose kann man da ganz anders ansetzen. Also es gibt viele, viele Patienten, die sagen, sie haben jahrelang verschiedene Therapieverfahren erlebt, die natürlich auch alle ihre Berechtigungen haben, aber dass die Hypnosesitzungen einfach schneller, effektiver waren und langanhaltender. Um zu mir zu kommen, ich mache das seit, wie gesagt, über 20 Jahren, habe hier meine Praxis in Jesteburg und arbeite hauptsächlich mit Themen wie Ängsten, Phobien, leichten Depressionen, ganz viel Panikattacken, begleite Menschen auf einen Prozess, der es ihnen ermöglicht, ihr eigenes Tempo zu bestimmen. Ich sage immer, Hypnose ist jetzt keine Wunderpille. Ich bin kein Magier wie Harry Potter mit einem Zauberstab, der etwas anzaubert, wegzaubert, hin und her zaubert, sondern es ist ein Prozess, den man zusammen gestaltet, zusammen begleitet, um dann zu sehen, wo die Reise hingehen soll. Es geht also manchmal sehr schnell, wie gesagt, manchmal dauert es ein bisschen länger, kommt immer auf den Widerstand des Unterbewusstseins an, also ob da eine Bereitschaft vorliegt. Ja, ich nehme die Veränderung schnell an, weil sie gut für mich ist oder weil aufgrund von Mustern und Glaubenssätze da irgendwelche Bausteine im Weg sind, muss man gucken. Also pauschal kann man nicht sagen, du brauchst jetzt 3 Sitzungen, um das zu erreichen, 5 Sitzungen, um das zu erreichen. Das ist, wie gesagt, eine Lernerfahrung für den Patienten, so wie für mich auch.
Wie bist du denn selbst auf Hypnose gestoßen und wie war deine persönliche Reise quasi mit diesem Thema?
In meinem vorherigen Leben, sage ich mal, in meiner ersten Karriere, war ich im Gastgewerbe tätig, habe lange in Kanada gelebt, da eine Reihe von Hotels mehr oder weniger geleitet im Vertrieb, im Marketing und bin, das ist ja nun schon ein paar Jährchen her, bin da so ganz langsam in einen Burnout hineingeschlittert. Damals gab es das Wort noch nicht. In Kanada zu der Zeit, ich glaube heute auch noch, hat man wesentlich länger, viel mehr gearbeitet. Ich hatte also bestimmt eine 7-Tage-Woche mit 60, 70 Stunden am Start und habe so ganz langsam Schlafprobleme entwickelt, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und habe das gar nicht so richtig gemerkt, weil wenn man im Wald steht, sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Und bin so 2-3 Mal zur Massage gegangen die Woche, um das mal rauskneten zu lassen. Und irgendwann meinte der Masseur, ja, das ist zwar schön, dass du hier andauernd auftauchst, aber du musst was ändern. Du musst dein Mindset, du musst deine Einstellung, du musst irgendwas hier komplett umdrehen. Geh mal zur Hypnose. Und ich, wie die meisten Menschen auch, dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hypnose, nee, 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 das ist mir zu spooky. Aber der hat mich dann irgendwie überredet und gesagt, geh mal da und dahin. Und da bin ich zum Glück in Toronto in der renommiertesten, besten, größten Praxis gelandet, war da sehr gut aufgehoben und habe ganz schnell erfahren, wie wirksam es ist, auch an mir selber, wie schnell ich mein Leben im Grunde umdrehen konnte. Neue Einstellung, neue Werkzeuge in die Hand bekommen. Und habe dann gedacht, weißt du was, wenn das mit mir funktioniert, dann funktioniert das mit allen anderen auch oder mit sehr vielen zumindest. Weil ich war damals so ein kleines Alpha-Tierchen, komplett kopfgesteuert und habe gemerkt, es gibt hier auch einen anderen Weg. Naja, und dann habe ich da ganz schnell ganz viel geändert und mich entschieden, eine Ausbildung anzufangen. Und die habe ich dann auch da in der Praxis, das war dann auch eine Ausbildungsschule, habe genau in der Schule meine Ausbildung absolviert und bin so ganz langsam schleichend umgestiegen. Habe erstmal da in der Praxis abends noch zusätzlich ein paar Sitzungen abgehalten, wurde von der Direktorin, der Koryphäe in ihrem Feld, Frau Dr. Georgina Cannon damals, an die Hand genommen. Die hat mich begleitet und irgendwann habe ich dann meinen alten Job an den Nagel gehängt, eigene Praxis aufgemacht und das ist jetzt über 20 Jahre her und bin immer noch mit absoluter Begeisterung dabei, also voller Leidenschaft, denn je länger man in diesem Feld tätig ist, glaube ich, ist überall so, je mehr Erfolge man sieht, ich sage mal so kleine, vielleicht auch manchmal große Wunder erlebt, ja, umso sicherer wird man, umso überzeugter wird man, umso mehr Spaß macht die Sache natürlich.
Ja, auf deiner
Ja.
Homepage zitierst du ja auch ein Buddha-Zitat: Das, was du heute denkst, wirst du morgen sein. Und ich finde, das ist so ein schöner Übergang, nämlich zu der Frage, was denkst du jetzt nach der ganzen Erfahrung, wie Hypnose Menschen dabei unterstützen kann, ihr Mindset tatsächlich zu verändern?
Ich glaube, man fängt damit an, das zu verstehen, dass 95% oder bis zu 95% aller Gedanken, die wir uns machen, sind völlig sinnlos, überflüssig. Das heißt, wir regen uns über Sachen auf, wir grübeln, wir stressen uns über unnötige Themen, die wir entweder nicht ändern können oder die einfach Blödsinn sind. Und diese 95%, die kann man ja schon mal runterfahren, allein durch die Erkenntnis, welche Baustelle gehe ich an? Welchen Krieg will ich führen? Wofür entscheide ich mich? Und es ist ja nun mal Tatsache, dass Gedanken alleine zum größten Teil, nicht immer, aber zum größten Teil unsere Gefühle steuern. So nach dem Motto, ist das Glas halb leer oder halb voll? Befinde ich mich also in einer positiven Gedankenschleife, erzeuge ich positive Resonanz. Andersrum bin ich immer gestresst, immer sauer, immer wütend, immer neidisch, immer wie auch immer eifersüchtig, dann kreiere ich genau das Gegenteil. Eine negative Schleife. Und Gesetz der Resonanz ist ja auch kein Geheimnis heutzutage mehr. Schwingung zieht ihresgleichen an. Hohe Schwingung zieht hohe Schwingung an, niedrige Schwingung zieht niedrige Schwingung an. Befinde ich mich also konstant in einer niedrigen Schwingung, passiert genau das. Ich bestätige das, was ich sowieso schon fühle. Bin ich voller Wut, ziehe ich die Sachen an, die mich wütend machen. Bin ich voller Angst, ziehe ich die Sachen an, die mich ängstlicher machen. Und genau da kann man ansetzen. Man kann da ansetzen, dass man seine Gedanken anfängt, erstmal zu beobachten natürlich, und dann zu steuern, dann zu regulieren, um seine eigene Schwingung, und das ist ja sowieso mein Lieblingsthema, um seine eigene Schwingung zu regulieren. Ich sage mal, zwischen Reiz und Reaktion liegt eine Spanne, eine Zeitspanne. Und wir als Menschen haben die Macht, und das Wort benutze ich ganz, ganz absichtlich, wir haben die Macht, diese Spanne zu nutzen. Ein Tier kann das nicht. Trete ich einem Hund aus Versehen auf den Schwanz, dann reagiert er sofort, beißt oder knurrt oder rennt weg oder was auch immer er tut. Hat diese Spanne nicht. Wir können diese Spanne zwischen Reiz und Reaktion ausnutzen zu unserem Vorteil. Also beleidigt mich jemand, sage ich mal, dann kann ich sofort reagieren, loströten, oder ich kann mich hinsetzen, eine Stunde, 2 Stunden, einen Tag, 2 Tage und darüber nachdenken, wie möchte ich jetzt reagieren? Und diese Reaktion, ja, die ist dann die Veränderung. Und das zu begreifen, das zu lernen, finde ich, ist erstmal der erste Ansatz, um sein Mindset zu kontrollieren, in eine andere Richtung zu drehen.
Wir können es dann nochmal auch konkreter betrachten. Du hattest ja auch gesagt, Menschen, die zu dir kommen, haben bestimmte Themen, also Schwerpunkte, unter anderem eben Ängste. Und da gibt es ja eine sehr starke Reiz-Reaktionskopplung oftmals. Also ein auslösendes Objekt oder eine Situation zu haben und sofort mit eben der intrinsischen Angst auch zu reagieren. Magst du da mal konkret sagen, was sind so typische Reiz-Reaktionsmuster von Menschen, die in deine Praxis kommen?
Also ich habe da ein ganz, ganz krasses Beispiel vor Augen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Das war auch noch in Toronto damals. Aber da hatte ich eine Patientin, die kam in die Praxis, weil sie eine ganz spezifische Phobie hatte vor einer Sache, die sie nicht mal erwähnen konnte. Das hatte sich über die Jahre aufgebaut, fing ganz harmlos an, komme ich gleich zu, und wurde so schlimm, dass sie weder das Wort erwähnen konnte, noch Wörter mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Die hatte sich eine Sprache zurechtgebastelt. Im Englischen fing das Wort mit C an, die das Wort C am Anfang eines Wortes verhindert hat. Und wer Englisch spricht, weiß, C kommt ganz oft vor. Sehr, sehr, sehr gehäufiger Buchstabe. Und die hatte sich wirklich eine neue Sprache entwickelt, um genau diesen Anfangsbuchstaben dieses Wortes zu verhindern. Das Wort war also Caterpillar, also Raupe. Fängt mit C an, alles C musste wegfallen. Was wir gemacht haben, wir brauchten erstmal 5 Sitzungen, um überhaupt so viel Ruhe ins System zu bringen, um das Thema anzugehen. Haben dann eine Regression gemacht. Regression bedeutet immer zurückgehen zur Ursache, zum ISE, um zu sehen, was ist wirklich passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Gute war 5, 6 Jahre alt, saß in der Schule oder im Kindergarten, weiß ich nicht mehr, guckte aus dem Fenster, hat so vor sich hingeträumt, hat zugeguckt, wie draußen vom Fenster an einem Baum eine Raupe entlang krabbelte. Und in dem Moment, wo sie ganz verträumt dieser Raupe zuguckte, hat ihr Tischnachbar ihr rein aus Spaß und Dollerei auf die Hand gehauen. Und diesen Schmerz, diesen Schock, diesen Überraschung, diesen Schmerz hat sie in diesem Moment mit der Raupe verbunden. In dem Moment hat sie das gar nicht festgestellt, hat aber diese Assoziation kreiert und dann mitgenommen. Und am Anfang war das alles ganz harmlos, nur da es nicht bearbeitet, behandelt wurde, gar nicht beachtet wurde, hat es sich verselbstständigt. Und am Anfang wurde ihr unwohl, als sie Raupen dann, was weiß ich, im Fernsehen gesehen hat, bis es dann, wie gesagt, schon so schlimm wurde, dass ihr ganzes Leben von dieser einen, ich nenne mal Phobie, komplett kontrolliert wurde. Wir haben 2, 3 Sitzungen gemacht, erstmal erkannt, worum es überhaupt geht, dann neutralisiert, ja, und dann war das Thema gegessen. Da wärst du jetzt mit normaler Verhaltens- oder Gesprächstherapie, ich sage mal ganz salopp, so schnell nicht rangekommen. Und das haben wir ganz schnell aus der Welt geschafft, das Thema. Und das ist natürlich so ein Wow-Effekt, ne? Also die hat da jahrelang drunter gelitten und dann auf einmal war das Thema gegessen. Nur durch die Erkenntnis, komm, war ja nicht so schlimm. Der hat dir auf die Hand gehauen, der Junge, war jetzt nicht nett. Aber das ist nicht das Ende der Welt.
Wie ist es zum Beispiel mit Prüfungsangst?
Genau das Gleiche. Irgendwo kommt ja alles her. Also gerade Ängste haben zum größten Teil den Sinn eines Schutzmechanismus. Sie wollen uns schützen, wovor es auch immer ist. Und meistens findet man die Ursache in der Vergangenheit, meistens, nicht immer, natürlich in der Kindheit. Und da kann man rangehen und sagen, wo kommt sie her? Ne, Prüfungsangst ist ja was ganz Spezielles. Beobachtet, bewertet werden, vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl, kann man in jede Richtung drehen, kann man hingehen und komplett neu aufbauen. Ich arbeite immer so, dass ich die Gegenwart erstmal stabilisiere. Das heißt, dass das Symptom so ein bisschen runterfahren, damit der Mensch wieder lebensfähig ist oder zumindest Erleichterung verspürt, weil soll sofort natürlich was passieren. Dann geht man in die Vergangenheit, wie eben erklärt, guckt, wo kommt es her, dreht das ein bisschen auf links, verändert es, um dann die Zukunft neu zu gestalten. Das heißt, man würde erstmal die Angst in der Gegenwart wegnehmen, in der Vergangenheit gucken, hallo, was wird hier geschützt? Was ist hier wirklich passiert? Und das kann eine komplett andere Ursache haben, kann eine mit dem anderen nichts zu tun haben. Um dann natürlich die Prüfung in der Zukunft, die dann hoffentlich ein bisschen weiter weg liegt, so aufzubauen, wie sie sein sollen. Ne? Also wenn einer morgen eine Prüfung hat und kommt heute zu mir, dann wird das Thema ein bisschen schwierig anzugehen. Aber wenn man ein paar Wochen, ein paar Monate Zeit hat, kann man sich da fantastisch drauf vorbereiten. Ich hatte neulich eine junge Dame, die war 17 Mal durch ihren Führerschein gefallen. 17 Mal durch die Prüfung. Ich weiß, das ist natürlich super teuer, kostenaufwendig, aber auch emotional. Also sowas von zerstörend, sowas von grausam, dass die wirklich aufgeben wollte. Und zum Glück hatte sie eine Freundin, die mich irgendwann mal kennengelernt hatte, die hat gesagt, geh da nochmal hin. Ja, zwei, drei Sitzungen hat die Prüfung bestanden. Also das sind so die kleinen Wunder, an denen ich mich dann wirklich erfreue, wirklich aufhänge und sage, hey, das ist ja so cool. Ist natürlich kein Heilversprechen, keine Garantie für alles, aber ich will nur sagen, solche Wunder passieren und wenn man es nicht ausprobiert, kann man es nicht erfahren.
Hast du über deine lange Expertise für dich so eine Art persönliche Einstellung gewonnen, warum manche Dinge so groß werden, wie jetzt mit der Raupe, dass man quasi dahin kommt, die ganze Sprache zu verändern? Was den auslösenden Moment der Kopplung letztlich zu dem werden lässt, was es dann ist? Weil zunächst einmal möchten ja auch Menschen sagen, naja, das eine hat doch mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Also das eine ist Sprache und das andere ist jemand, hat einen Schmerz gekoppelt mit einer Sicht auf eine Raupe.
Also ich glaube, das Grundverständnis ist dieses, dass unser Unterbewusstsein die Hauptaufgabe hat, uns am Leben zu erhalten, uns zu schützen. Das ist die Hauptaufgabe unseres Unterbewusstseins. Wie es diesen Schutzmechanismus nun ausdrückt, kann kein Mensch verstehen. Das ist so unterschiedlich. Es gibt so viele Muster, so viele verschiedene Mechanismen. Da kommst du rational mit dem Verstand nicht ran. Also in dem Fall, Schmerz, Raupe, Assoziation hat sich verselbstständigt. So krass, ja, dass dann, wie gesagt, dabei eine komplett neue Sprache bei rauskam. Warum das jetzt so war, kann ich dir nicht sagen. Es war aber so. Und manchmal ist es dementsprechend krass, manchmal ist es nur ganz milde, aber ich sage immer, es ist völlig egal, was das Symptom ist. Das Entscheidende ist, sobald ein Leidensdruck entsteht, sobald der Mensch beeinflusst wird, negativ beeinflusst wird, besteht Handlungsbedarf.
Ist es so, dass jeden, der zu dir kommt, bewusst ist, was die Angst ist oder die Phobie oder eher auch, dass man sagt, ich habe irgendwie ein Problem, ich komme da nicht weiter und deswegen komme ich jetzt zu dir?
Also die meisten Menschen wissen nicht, worum es geht. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, die spüren dann so eine innere Unruhe oder so einen Druck oder so ein Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht. Und ja, dann sage ich immer, es ist ein bisschen wie Detektivarbeit. Da macht man sich auf den Weg, geht auf die Suche und guckt, was ist hier überhaupt wirklich los? Viele Menschen haben die Verbindung zu ihren eigenen Gefühlen zumindest abgedämpft. Ich will jetzt nicht sagen unterbrochen, aber zumindest runtergeschraubt, auch wieder aus Schutz heraus. Und da geht es dann darum, erstmal ein Sicherheitsnetz aufzubauen, Stabilität ins System zu bringen, um sich dann zu trauen, da wirklich mal hinzugucken. Um sich dann wirklich zu trauen, wovor habe ich hier eigentlich Angst? Wo kommt dieser Druck her? Was sitzt wirklich ganz unten, ganz tief in meinem Zentrum, was hier diesen, ich sage mal, den Kessel zum Brodeln bringt? Und manchmal geht das ratzfatz, manchmal geht das super schnell, weil das Unterbewusstsein, sage ich mal so salopp wieder, in den Startlöchern steht. Das steht in den Startlöchern und sagt, ich brauche Hilfe, nun kommt, wir legen los. Ja, manchmal ist es so eingebettet in Mauern oder in Widerständen, dass man da wirklich ganz langsam anfangen muss, auf die Suche zu gehen. Also auf alle Fälle. Und das finde ich so genial an der Sache. Es ist immer spannend, es ist immer aufregend und keine Sitzung ist so wie die nächste. Also es ist immer anders. Und das gefällt mir so gut. Und ich glaube, das spüren auch die Patienten, dass das jetzt nicht so ein Konstrukt ist, so ein System, wo Schema A, B, C, D abgefahren wird. Und wenn der Klient reinkommt in die Sitzung, weiß ich nicht, was als nächstes passieren wird. Und ich glaube, darin liegt der Erfolg, dass man so ein bisschen flexibel zusammen, natürlich zusammen, das Tempo bestimmt, zusammen den Weg geht. Die Sitzungen sind immer, und jetzt kommt der Teil, wo die meisten Leute sagen, oh, will ich nicht hören, sind immer mit Hausaufgaben verbunden, mit Übungen. Das heißt, einmal in der Woche zum Fink gehen und sagen, hier, mach mal, wie vorhin erwähnt, das klappt nicht, das funktioniert nicht. Sondern man muss das Thema mit nach Hause nehmen und die Sitzungen, ich sage immer Übungen, Techniken, wie man es auch ausdrücken möchte, zu Hause weitermachen. Das nennt man Selbsthypnose. Das heißt, die Selbsthypnose mit nach Hause nehmen, eigenverantwortlich rangehen und sagen, ich mache das jetzt, sagen wir mal, jeden Abend 10 Minuten vorm Einschlafen, nimm es mit in den Schlaf, damit das Unterbewusstsein weiterarbeiten kann. Und wenn man sich dazu ja, innerlich verpflichtet, wenn man dazu bereit ist, dann ist Hypnose eine ganz fantastische Art und Weise, große, positive, kann auch kleine, positive Veränderungen in Gang zu setzen. Aber die zwei Sachen muss man halt verstehen. Hier sitzt kein Harry Potter mit dem Zauberstab. Und man muss es mit nach Hause nehmen. Man muss den Prozess aktiv gestalten, begleiten, mitmachen in dem Sinne.
Also neben dem Hausaufgabenpart und dem quasi auch selbstverantwortlichen Üben hast du gesagt, dass der Prozess an sich sehr individuell ist. Gibt es trotzdem etwas, wenn ich jetzt mit einem Thema zu dir komme, was du sagen kannst, das ist so ungefähr trotzdem der Prozess, den wir gemeinsam gehen werden?
Ganz oft liegt der Grund allen Übels in der Kindheit. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben ein Bewusstsein, ein Unterbewusstsein. Bewusstsein kontrolliert unser kritisches, analytisches Denken, die Unterhaltung, die wir hier führen, sowie Willenskraft, Kurzzeitgedächtnis. Unterbewusstsein weiß man inzwischen 90, 95%. Steuert alles andere. Und jetzt wird es spannend. Eine automatische Körperfunktion wie Herzschlag, Blutdruck, Atmung. Aber auch Gefühle, ganz besonders Ängste, Wut, Langzeitgedächtnis natürlich und Glaubenssätze. Zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein ist so ein metaphorischer Filter eingebaut, der das Unterbewusstsein schützt, damit nicht immer alles reingeht. Dieser Schutzmechanismus, den gibt es nicht vor unserem fünften, sechsten, siebten Lebensjahr. Und da liegt der Hund begraben. Dieser fehlende Schutzmechanismus sorgt dafür, dass alles, was wir als Kinder erleben, was um uns herum passiert, wie wir die Welt sehen, wie wir fühlen, wie wir denken, ja, wie wir aufgenommen werden, das setzt sich ungefiltert, unzensiert im Unterbewusstsein fest. Haben wir also eine glückliche, wunderbare, schöne, liebevolle Kindheit, ist die Welt zum größten Teil in Ordnung. Die meisten Menschen haben das nicht. Und dann entstehen Glaubenssätze durch Interpretation. Und müssen wir nicht lange drüber reden, ein 5-, 6-, 7-jähriges Kind hat nicht eine objektive Fähigkeit, eine Sache wirklich zu interpretieren. Also, kindliche Interpretation sorgt dafür, dass Glaubenssätze entstehen. Sagt Papa 2-, 3-mal beim Essen, mein Gott, stell dich doch nicht so blöd an, aus welchem Grund auch immer. Das Kind nimmt das auf, ungefiltert, denkt, oh Gott, ich bin blöd, ich bin blöd. Welche Interpretation daraus entstehen, können wir uns mit viel Fantasie ausdenken, eine Unmenge an negativen Vorstellungen, sag ich mal, Interpretationen, wie gesagt. Ja, und die sorgen dafür, dass man später im Leben dann gehemmt wird, blockiert wird, eingeschränkt wird. Und da muss man ran und sagen, nö, 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 stimmt alles nicht. Wir gucken uns das mal als Erwachsener von außen an und Veränderndes, Verschiedenes. Und da kann man ganz viel machen. Also wie ist der Prozess? Der Prozess ist, Glaubenssätze zurechtbiegen, verändern, um in der Gegenwart ein stabiles Netz aufzubauen, um die Zukunft, ich nenne es mal, neu zu gestalten, neu zu manifestieren.
Was passiert denn mit so einem Satz, also ich bin blöd, im Laufe auch natürlich von Selbsthypnose? Weil zunächst einmal ist es ja so, dass quasi dann auch das Neue neben dem Alten besteht.
Was wir in jeder Sitzung machen, ist, wir kreieren neue neuronale Verknüpfungen. Die sind natürlich am Anfang super fragil, instabil und werden dann durch Konditionierung, also sprich durch Wiederholung, durch die Selbsthypnose gefestigt. Am Anfang, das neue, fragile, instabile hat keinen großen Einfluss. Aber durch Wiederholung, durch Konditionierung und durch entsprechende Übungen, Verhalten, wird es immer fester, immer fester, immer fester. Und irgendwann ist das Neue so gefestigt, dass das Alte auseinanderbricht. Das braucht Zeit. Ganz wichtig, ich wiederhole es wieder, ist ein Prozess. Das heißt, das Neue ersetzt das Alte. Wenn ich jetzt denke, ich bin dumm, mein ganzes Leben baut ja darauf auf. Das heißt, es wird immer wieder bestätigt. Ich bringe ein Vermeidensverhalten an den Tag. Die Situation, wo ich denke, ich bin zu blöd, fange ich gar nicht an, verhindere ich, vermeide ich, bestärke darin mein Glaubenssatz. Und dann kommst du irgendwann zu mir in die Praxis und sagst, damit kann ich jetzt nicht mehr weitermachen. Das blockiert mich, das hindert mich. Ich möchte daraus, meistens weiß man ja gar nicht, dass dieser Glaubenssatz Ursache allen Übels ist. Da muss man ja auch erstmal hinkommen. Also kommt man dahin, merkt, ich denke, ich bin blöd. Das ist jetzt alles sehr schnell und sehr salopp ausgedrückt. Aber ich komme zu dieser Erkenntnis. Dann, wenn ich diese Erkenntnis erstmal gewonnen habe, habe ich auch die Kraft und die Fähigkeiten, das ist das Schöne am Menschen, das zu ändern. Das wird dann in der Hypnose meistens ziemlich schnell herausgefunden. Dann wird dieser Glaubenssatz einfach erneuert durch etwas Positives, etwas Gesundes. Und das wird so lange bearbeitet oder erarbeitet, bis es für den Menschen, den Betroffenen, Sinn ergibt und natürlich gesund und positive Auswirkungen hat. Also, der Patient selber entscheidet, wie sieht der neue Glaubenssatz aus. Und dann helfe ich ihm dabei, diese zu implementieren.
Gibt es darin einen Unterschied, ob es sich jetzt um so einen Glaubenssatz handelt, ich bin blöd, oder eben auch es um traumatisierende Ereignisse oder traumatische Erfahrungen geht?
Traumatisierende Erfahrung, das ist natürlich was ganz anderes. Also da muss man komplett anders rangehen, damit keine Retraumatisierung stattfindet. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und da sind zum Teil Grenzen in der Hypnose gesetzt. Traumatherapie an sich ist ein ganz besonderes Feld und kommt wirklich darauf an, worum es geht. Also Trauma ist Trauma. Also wenn einem zweijährigen Kind ein Stück Schokolade in den Dreck fällt, dann fängt es an zu schreien und in dem Moment ist das ein Trauma für dieses zweijährige Kind. Wir als Erwachsene lachen drüber und sagen, mein Gott, Stück Schokolade im Dreck, egal. Und genauso muss man auch das Trauma der einzelnen Person als solches betrachten. Welche Auswirkungen hat es? Wie schlimm ist es? Und es muss nicht immer gleich ein fast tödlicher Unfall sein oder eine Vergewaltigung oder nein, es kommt darauf an, wie interpretiert die Person das Trauma. Und entsprechend kann man dann daran gehen. Also, Traumatherapie hat ihren Zweck, ihren Sinn. Und es gibt natürlich Fälle, wo ich sage, weißt du was, da sind mir Grenzen gesetzt, da kann ich nicht ran, geh mal da und da und da hin.
Gibt es weitere Grenzen, also neben jetzt Trauma, wo du sagen würdest, da ist jetzt Hypnose oder auch in der Anwendbarkeit vielleicht eher nicht geeignet oder hinderlich?
Ja, natürlich. Also Hypnose darf erstmal gar nicht angewendet werden bei Epilepsie, bei akuten Herzproblemen, weil das ganze System, Herzschlag fährt runter, reduziert sich. Und natürlich bei psychotischen Erkrankungen, bei Wahnvorstellungen, psychotischen Störungen darf man Hypnose nicht anwenden, weil man noch nicht richtig erforscht hat, wo sitzen da die Trigger, was kann wirklich schlimmer gemacht werden. Grenzen sind gesetzt, wenn es einfach nicht machbar ist. Also ich sage, alles kann mit Hypnose erreicht werden, was für die entsprechende Person glaubhaft ist und was natürlich objektiv machbar ist. Wiege ich 60 Kilo, kann ich keine 200 Kilo Hantel stemmen, weil in Hypnose wird das suggeriert. Nein, also da ist irgendwo eine Grenze, ganz klar. Ansonsten denke ich, dass ein Großteil aller körperlichen Krankheiten psychische Ursache hat. Und da kann man natürlich immer, immer ansetzen. Ich habe ganz viele Krebspatienten, die Probleme natürlich mit ihrer Chemotherapie haben und kommen zu mir, um die Chemotherapie erstmal besser zu überstehen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Hypnose Krebs heilen kann, aber es kann auf alle Fälle den Heilungsprozess beschleunigen. Es kann die Chemo erleichtern. Und da kann man also von ganz vielen verschiedenen Seiten ansetzen und sagen, hier kann man helfen. Und so ist das, glaube ich, mit allen Krankheiten. Jede Krankheit ist ja mehr oder weniger ein Ausdruck von, irgendwas läuft hier schief. Und ob das nun auf körperlicher Ebene ist oder auf seelischer, geistiger Ebene, Körper, Geist und Seele gehen Hand in Hand. Und da kann man ansetzen und unterstützend wirken.
Du arbeitest ja mittlerweile auch mit Frequenzen. Kannst du vielleicht mal erzählen, was die Idee damit ist und inwieweit es auch die Wirkung der Hypnose verändert?
Ja, das ist jetzt mein Lieblingsthema. Schwingungsphilosophie, ich nenne es mal Philosophie, obwohl es natürlich inzwischen wissenschaftlich komplett und total bewiesen ist. Alles hat Schwingung. Ne? Alles besteht aus Atomen, daher aus Neutronen, Protonen, Down-Quarks, Up-Quarks. Und diese Schwingung, wie vorhin schon erwähnt, hat entweder positive Auswirkungen oder negative Auswirkungen. Hohe Schwingung, ne? Zieht hohe Schwingung an, negative, negative. Und wir als Menschen sind die zumindest mir einzig bekannten Lebewesen auf diesem Planeten, die ihre Schwingung verändern können. Das heißt, hohe Schwingung, positive Resonanz. Frequenzhypnose benutzt diese Erkenntnis mit Hilfe eines Frequenzgenerators, um die Wirkung zu verstärken. Ich sage, mein Streben in der Hypnose ist es, den Menschen zu zeigen, zu helfen, wie sie ihre eigene Schwingung erhöhen natürlich, wie sie sie verändern, erhöhen. Und mit Hilfe des Frequenzgenerators, von mir, ich sage mal, entwickeltes Wort Frequenzhypnose, bin ich ganz stolz drauf, mit Hilfe dieses Frequenzgenerators unterstützt man diese Wirkung. Also gewisse Gefühle können durch gewisse Frequenzen entweder vergrößert, unterstützt werden oder aufgelöst, also verringert werden. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung. Ich habe das selber natürlich erst eine Unzahl von Sitzungen an mir selber ausprobiert. Und das fühlt sich fast so an, als ob man anfängt, von innen zu vibrieren. Das ist am Anfang fast nicht merkbar, aber je mehr man sich natürlich darauf einlässt, über allem, je mehr man sich darauf konzentriert, umso stärker wird das Gefühl, umso stärker wird die Erfahrung. Ich mache das noch nicht lange genug, um hundertprozentig sagen zu können, das ist das Resultat, das ist der Erfolg. Im Moment bin ich noch begeistert überhaupt von der Entwicklung. Und für mich ergibt es komplett totalen Sinn, dass natürlich, wenn alles aus Schwingung besteht, diese Schwingung diese positiven Veränderungen verstärken, beschleunigen, vergrößern kann. Und Frequenzgenerator erzeugt natürlich die Frequenz mit magnetischen Spulen. Und die kann man genau einstellen. Das ist so ein Kasten, der ist, was weiß ich, so groß wie ein DIN A5-Blatt. Den legt man sich, wenn man möchte, auf die Brust oder auf den Bauch. Kann über Kopfhörer das Signal noch akustisch wahrnehmen. Das ist dann wie so ein kleiner Piepton, Pfeifton. Manche Leute mögen das, manche mögen es nicht, aber allein das Taktile, das Körperliche reicht schon aus, um die Frequenz aufzunehmen. Denn wir wissen, wie Frequenz Wasserstruktur verändern kann. Und das macht man sich dann zugute, ne? Wie die Zellstruktur durch die Schwingung von außen sowie der mentalen Fokussierung die Schwingung von innen erinnert wird.
Du hattest ja vorhin erzählt, dass es eigentlich darum geht, neuronale Strukturen dadurch erstmal zart zu verbinden und damit mit der Wiederholung wird es ja sozusagen stabiler. Welche Wirkung hat aus deiner Sicht daraufhin jetzt die Frequenz, wenn ich damit ein bestimmtes Gefühl oder etwas wie verstärken kann?
Diese Frequenzhypnose dient im Großen und Ganzen erstmal dazu, die Frequenz jeder einzelnen Zelle im Körper zu verändern. Ob das jetzt konkrete neuronale Verknüpfungen unterstützt und verstärkt, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Das muss ich erstmal beweisen. Was es auf alle Fälle tut, ist die Zellstruktur im Körper, die zu unterstützen, die zu verändern. Denn wir haben ja nicht nur, ich sag mal, Gefühle im Kopf. Ich meine, unser ganzes System, unser Körper, ich würde fast sagen, jede Zelle nimmt ja einen Teil davon auf. Ja, wenn ich gestresst bin, nimmt fast jede Zelle diesen Stress auf. Bin ich glücklich, nimmt jede Zelle dieses Glückshormon, dieses Glücksgefühl auf. Also, und diese Gefühle kann ich in jeder Zelle, in jeder Struktur so ein bisschen beeinflussen, will ich mal sagen, so ein bisschen in die richtige Richtung drehen. Auch das ist natürlich wieder kein Wundermittel. Eine Aspirin, die ich nehme, und weg sind die Kopfschmerzen. Also ich mache eine Frequenzsitzung und wupp, auf einmal ist der ganze Körper hell erleuchtet. Also auch das braucht natürlich Zeit. Ist ein neues Verfahren, eine neue Idee. Bei mir selber hat sie ganz fantastisch gewirkt. Bei den Patienten, bei denen ich sie jetzt anwende, ist natürlich eine Frage der Entscheidung, möchte ich nicht, sind auch begeistert. Aber da geht meine Philosophie, der alles ist aus Schwingung, alles wird durch Schwingung bestimmt, geht natürlich Hand in Hand mit diesem Generator, der dann sagt, ich unterstütze den Prozess, ich unterstütze diese Philosophie, ich unterstütze diesen Gedanken, der dahinter steckt.
Was würdest du denn sagen, ist denn dein persönliches Ziel oder welche Eigenschaften auch von dir kommen so deiner Arbeit zugute, wenn jetzt Menschen zu dir kommen und in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen?
Ich bin von Natur aus super neugierig. Also habe mich ja in jungen Jahren schon auf den Weg gemacht, bin gleich nach der Schule am nächsten Tag, wo soll ich sagen, nach Amerika ausgewandert, ist so ein starkes Wort, aber erstmal gegangen und wollte sehen, mal gucken, wie ist es da drüben, wie sieht die Welt aus. Und diese Neugierde hat mich dazu geführt, dass ich ganz viel schon ausprobiert habe. Hunderte von Workshops habe ich gemacht, in jede Richtung, also die verrücktesten Sachen. Habe mir aus allem immer ein bisschen was rausgeholt, mal mehr, mal weniger, und habe das mit in meinen Rucksack gepackt und mit auf den Weg genommen. Und diese Neugierde hat dazu geführt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, natürlich, weil ja, vor 20 Jahren war Hypnose ja wirklich eine ganz unheimliche, spooky Angelegenheit. Da haben die Leute gesagt, mein Gott, was ist denn mit dir los? Bist du verrückt? Ich habe gesagt, nee, finde ich klasse, finde ich toll. Heute ist das gang und gäbe, heute ist es ein normales Thema. Früher war es das nicht. Aber diese Neugierde hat dazu geführt, dass ich alles ausprobiert habe. Und diese Neugierde bringe ich bei jedem einzelnen Patienten mit an den Tisch. So nach dem Motto, jetzt lass uns doch mal gucken, was hier wirklich los ist. Die meisten Menschen wissen das nicht. Die kommen und sagen, irgendwas stimmt nicht. Natürlich, wenn ich Angst vor Spinnen habe, dann ist es ganz klar, ich habe Angst vor Spinnen. Aber selbst da, hinter dieser Angst, steckt ja was ganz anderes. Denn eine Phobie, auch wieder zum größten Teil, ich muss mit Verallgemeinerung aufpassen, diese Phobie ist ja nichts anderes als ein Ventil. Das Unterbewusstsein hat gesagt, ein Thema wird nicht bearbeitet, also suche ich mir ein Ventil, um den Druck abzulassen. Also ich habe Angst vor kleinen Spinnen. Völlig irrational, völlig unlogisch, aber das ist das Ventil. Man kann diese Phobie natürlich erstmal in den Griff kriegen, logisch. Aber dann geht es darum herauszufinden, was steckt wirklich dahin? Wo sitzt das Problem, das dieses Ventil hervorgerufen hat? Denn meistens, leider, in unserer heutigen Gesellschaft wird ja alles, was so ein bisschen unbequem ist, ein bisschen unschön sich anfühlt, wird weggedrückt, wird in eine Schublade gepackt. Wenn man Glück hat, bleibt das Thema in der Schublade. Manchmal kommt es halt wieder hervorgekrabbelt und verursacht Störungen, nennen wir es mal. Und das können körperliche Störungen sein. Man sagt auch wieder allgemein gehalten, ganz viele Rückenschmerzen, ganz viele Nackenschmerzen, gerade bei Männern, das sind weggedrückte Gefühle, lavierte Depressionen zum Teil. Das Gefühl wird weggepackt. Das Unterbewusstsein, die Seele, sag ich mal, hat kein anderes Mittel, als jetzt körperlich Alarm zu schlagen. Und dann sind es Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Und die meisten Männer sagen natürlich lieber, ich habe Rückenschmerzen, ich habe Nackenschmerzen, als zuzugeben, ich laufe hier mit einer Depression durch die Gegend. Das heißt jetzt um Gottes Willen nicht, dass jemand, der Rücken- oder Nackenschmerzen hat, mit einer Depression durch die Gegend läuft. Ich will nur sagen, das sind Wege, die man dann erkunden sollte. Müssen tut man nicht, aber man sollte sich auf den Weg machen und sagen, hier, was steckt jetzt dahinter? Wo kommen die Rückenschmerzen her? Und klar, habe ich einen Bandscheibenvorfall, dann muss ich nicht lange suchen. Aber manchmal habe ich das nicht. Und dann kann man sagen, gut, wo muss ich hin? Wo muss ich nachschauen? Meine Perspektive, meine Philosophie ist die, dass wir alles, wirklich alles erreichen können, was wieder machbar ist und glaubhaft ist, was wir uns in den Kopf setzen. Also es gibt da so ganz, ganz abstrakte Beispiele in meinem Leben. Ich war also, was weiß ich, 10, 11, 12 in meinem damaligen Elternhaus, damaligen Kinderzimmer, hatte ich so ein riesengroßes Poster von New York an der Wand hängen. Das war damals total in, dieser schwarze Hintergrund mit dieser Skyline in der Nacht. Ja, diese Skyline hell erleuchtet, schwarzer Hintergrund und drunter stand New York. Und das hatte ich so oft gesehen, das fand ich so toll, weil ich ja wirklich Amerika-Fan war damals zumindest. Da habe ich jede Nacht angeguckt und bin dabei eingeschlafen. Irgendwann, viele, viele, viele Jahre später, liege ich eines Nachts in meinem Bett in Toronto. Ich habe also so ein Reihenhaus gehabt. Oberste Etage war der Master Bedroom mit so einer wunderschönen, riesengroßen Dachterrasse und die überblickte die Innenstadt von Toronto mit der Skyline, mit dem CN Tower. Und ich liege da in meinem Bett, gucke dieses Bild an, was ich jeden Abend immer gesehen habe. Also war jetzt ja nicht der erste Abend, ich war nicht gerade eingezogen, habe da Jahre schon gewohnt. Gucke diese Skyline an und denke, mein Gott, habe die Verbindung gezogen zu dem Bild in meinem Kinderzimmer, in meiner Jugend. Und denke, das ist das Bild. Das war jetzt zwar nicht New York, die Skyline, es war Toronto, aber vom Ding genau das Gleiche. Und da habe ich gesagt, ich habe mir damals schon Nacht für Nacht dieses Bild angeguckt. Und jetzt kann jeder natürlich sagen, alles Zufall. Für mich ist das kein Zufall. Für mich war das eine unbewusste Manifestierung. Ich habe damals dieses Bild manifestiert und es dann auch so umgesetzt, dass ich wirklich da in dem Bett lag und es im realen Leben vor mir hatte. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Philosophie ist, ich kann alles, was ich mir wirklich, wirklich, wirklich vornehme. Und das heißt nicht nur im Kopf, sondern auch gefühlt, das kann ich erreichen. Ja, also wenn ich jetzt denke, oh ja, ich möchte einen roten Ferrari haben, das reicht nicht. Ja, das ist ein Wunsch, der im Kopf sitzt, weil es vielleicht cool ist, mal einen Ferrari zu fahren. Nee, das reicht nicht. Aber wenn ich wirklich einen Herzenswunsch habe, wenn ich wirklich etwas erreichen will, wenn ich es fühle und mir vorstellen kann, dann kann ich mit verschiedenen Techniken, die ja im Grunde überall bekannt sind, kann ich das in die Realität umsetzen. Und so geht es mit allem im Leben, finde ich. Und da setzt die Hypnose an, dass ich nicht nur kognitiv, rational im Verstand unterwegs bin, sondern dass ich es ins Unterbewusstsein, ich sage mal, von oben nach unten bringe, um auch da den Ansatz zu starten. Veränderung ist möglich. Und jetzt kommen wir von rationalen übers körperliche, emotionale, dahin, dass wir die Schwingung entsprechend ausrichten.
Dann hast du jetzt schon direkt ein Stichwort genannt, nämlich was ist denn noch deine Vision, was du gerne in Zukunft noch verwirklichen möchtest?
Also, meine Vision. Mein Wunschdenken ist wirklich ein Zentrum zu errichten, wo alle Ansätze, naja, alle ist Quatsch, aber wo viele Ansätze unter einem Dach stattfinden. Hypnose arbeitet ganz fantastisch in Verbindung mit Reiki zusammen oder Klangmassage oder egal, was es auch immer gibt, dass man alle Ansätze unter ein Dach bringt, wo die Leute erfahren können, was es bedeutet, die verschiedenen Module auszuprobieren. Denn die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was es alles gibt, was ihnen helfen könnte. Und wenn sie von Hypnose zum Beispiel gehört haben, haben die meisten eine komplett falsche Vorstellung. Die meisten Menschen haben eine falsche Vorstellung von Hypnose und trauen sich vielleicht deshalb nicht daran. Wenn sie mutig sind, kommen sie zu mir, sage ich mal, und dann führen wir ein aufklärendes Gespräch, erklären, wie es ist, wie es nicht ist, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert, und dann ist der erste Schritt ja schon getan. Aber viele, viele Menschen trauen sich nicht. Und das gilt ja nicht nur bei der Hypnose, das gilt ja bei ganz vielen anderen Modalitäten. Und da so ein Dach zu schaffen, wo ganz viele Modalitäten zu Hause sind, wo die Leute verschiedene Sachen ausprobieren können, erfahren können, erleben können, um sich dann zu entscheiden. Und optimale Vorstellung mit Blick aufs Meer, wo man dann wirklich so ein Wohlfühlgefühl hat. wo man dann so ein paar Tage komplett ausklinken kann, wo man vielleicht ein bisschen Urlaub ranhängt, wo man an seinem Gewicht arbeitet oder an seinen Phobien oder am Rauchen, was auch immer das Thema ist, wo man sagt, ich lasse mal die Beine baumeln, lass mich hier ganzheitlich behandeln mit verschiedenen Modalitäten, wie gesagt, um was Gutes für mich zu tun.
Du bietest ja auch eine NGH-zertifizierte Hypnoseausbildung an. Magst du mal ein bisschen dafür Werbung machen und sagen, was erwartet einen da und für wen könnte genau so eine Ausbildung dann auch geeignet sein?
Ja, sehr gerne. Die NGH, National Guild of Hypnotists, ist also eine der ältesten und größten Hypnosegesellschaften der Welt, kommt aus Amerika, wurde 1950 gegründet, hat ungefähr 30.000 Mitglieder auf der ganzen Welt. Und genau diesen Kurs der NGH, den habe ich damals vor über 20 Jahren in Toronto absolviert, habe daraufhin ja, jetzt mein Leben aufgebaut, meine Karriere, will ich es mal nennen, meine lose Karriere aufgebaut. Und von der NGH bin ich ein zertifizierter, lizenzierter Ausbilder und biete diesen Kurs jetzt hier an. Das heißt, der Kurs nimmt jeden, der Interesse daran hat, kompletter Anfänger, Quereinsteiger, Fachpersonal. Ich habe einige Ärzte jetzt schon gehabt, ganz viele Krankenschwestern. Die sagen, ja, ich nehme das mit. Ich nehme das mit ins Boot, dieses Werkzeug. Und dieser Kurs führt wirklich von A bis Z in ziemlich kurzer Zeit. Er bringt einem das Hypnotisieren bei, hat vier Schwerpunkte: einmal Rauchentwöhnung, Gewichtmanagement, Stressmanagement und Phobien. Aber die dürfen nur im gewissen begrenzten Rahmen dann behandelt werden. Da gibt es wieder Einschränkungen. Aber das sind die vier Schwerpunkte dieses Kurses. Wenn man ihn absolviert hat, nach Bestehen der Prüfung, kriegt man das Zertifikat und darf sofort anfangen, Klienten zu empfangen. Im begrenzten Rahmen, wie erwähnt, aber man darf sofort anfangen. Und das Schöne an diesem Kurs ist, dass man mit einer Erfolgsquote von 60, 70% von Anfang an schon rechnen kann. Und das ist selten, sehr, sehr selten der Fall, dass man so eine hohe Erfolgsquote hat, kann sich dann auf den Weg machen und muss dann natürlich drauf aufbauen. Wie vorhin schon erwähnt, das ist ein Werkzeug, da muss man anfangen, dazu zu lernen. Ich biete noch verschiedene Aufbaukurse an, sind dann aber keine Pflicht für die Zertifizierung, aber wenn man möchte, kann man sich dann in jede verschiedene Richtung weiterbewegen, kann natürlich auch auswärtig alles Mögliche dazu nehmen. Und ja, das Interessante, das Fantastische an der Sache ist, es gibt hier keine Grenze, es gibt keine Decke. Man kann in jede Richtung gehen. Was auf alle Fälle ganz dringend benötigt wird, ist zum Beispiel Kinderhypnose. Ich selber, das ist kein Gebiet, auf dem ich unterwegs bin, biete sie nicht an. Aber hätte ich jetzt, ich habe keine Kinder, keine eigenen, hätte ich jetzt Kinder, dann, und hätte eine Erfahrung in der Richtung, dann würde ich sofort Kinderhypnose anbieten, weil das setzt im jungen Alter genau richtig an, um die kleinen Wesen schon mit dem richtigen Werkzeug auf den richtigen Weg zu setzen. Und wie viele Kinder sind Bettnässer oder haben Schulstress? Und also jedem Menschen würde ich raten, Kinderhypnose aufzubauen. Aber man kann ja natürlich auch in jede andere Richtung gehen. Also dieser Kurs ist perfekt für jeden, der Interesse an Hypnose hat, der Interesse hat, schnell, effektiv anderen Menschen helfen zu wollen. Und wie gesagt, die Ausbildung sind nur 8 Tage, geht ziemlich schnell. Kann man schon mit loslaufen, muss natürlich dann aber dafür sorgen, dass man sich so ein bisschen in verschiedene Richtungen bewegt. Das ist natürlich, wie alles in diesem Gebiet, ein Weg der Persönlichkeitsentwicklung, selbst der Kurs. Alles, was man lernt, alles, was man erfährt in all den Workshops, bezieht man ja natürlich erstmal zuerst auf sich selbst, muss man an sich selbst erleben, muss man erfahren, um es dann weitergeben zu können. Und selbst dafür ist es gut. Es gibt auch viele Leute, die machen den Kurs einfach nur der Selbsterfahrung wegen, um es dann nicht hinterher anwenden zu wollen. Also, das will ja bestimmt nicht jeder Hypnotiseur werden in diesem Leben. Aber allein die Erfahrung, diesen Kurs zu machen, das mitzuerleben, diese 100 Stunden, das ist schon ein Erlebnis, ein Abenteuer.
Wenn du jetzt an all jene denkst, die diesen Podcast jetzt hören und hören werden oder sich auch anschauen, Was möchtest du ihnen vielleicht an dieser Stelle noch mit auf den Weg geben?
Also, ja, ganz einfach ausgedrückt, wir als Menschen haben die Macht, mit unseren Gedanken, mit unserer Schwingung Berge zu versetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man erstmal angefangen hat, die Erfolge zu sehen, dann wird das Vertrauen ja in diese Sache immer größer und dadurch die Wirkung, die Erfolge immer stärker. Und jeder Mensch kann sich selber, egal worum es geht, wenn es machbar und glaubhaft ist, verändern. Und das ist meistens nicht immer, aber meistens wesentlich einfacher, als viele sich vorstellen. Man muss nur den ersten Schritt wagen. Man muss sich auf den Weg machen. Man muss sich trauen. Und jede Veränderung verursacht Angst. Ja, nicht jeder, aber die meisten verursachen Angst. Und diese Angst dient dazu, uns in unserer Komfortzone zu behalten, denn unser Unterbewusstsein liebt nichts mehr als die Wiederholung, die Routine. Und unsere Komfortzone bietet das Bekannte. Alles, was unbekannt ist, alles, was Veränderung ist, ja, macht Angst. Und hier geht es darum, diese Komfortzone, diese Grenze, die durch Angst markiert wird, zu durchschreiten, zu überspringen, was Neues zu probieren, egal was es ist, was Neues zu machen, die Grenze auszutesten. Wir haben vorhin so ein bisschen drüber gesprochen. Um zu sehen, wo soll der Weg hingehen? Das ist ganz egal, was man macht. Man muss nicht, man sollte aus seiner Komfortzone heraus, um die zu erweitern, um den Horizont zu vergrößern. Und wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, dann fängt der Ball von alleine an zu rollen. Dann fängt es an, wirklich Spaß zu machen. Und das möchte ich, ja, den Menschen ans Herz legen. Kommt aus eurer Komfortzone heraus und versucht was Neues. Benutzt die Kraft eurer Gedanken, egal in welche Richtung es geht. Natürlich soll es gesund und positiv und allgemein nützlich sein. Benutzt diese Kraft, um was zu verändern. Denn mein Lieblingsspruch ist, wenn man nichts ändert, ändert sich nichts.
Wenn du interessiert bist an der Arbeit von Horst, findest du entsprechende Informationen auch zu der Ausbildung unter diesem Video bzw. Podcast. Und dir, Horst, danke ich dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch.
Tanja, ich danke dir. War wunderbar, total aufregend. Herzlichen Dank nochmal.
Dir diese Episode von Potential Talk gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und ihn auch gerne weiterleitest. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf meiner Homepage unter www.tanjadegner.de.